Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr noch da seid. Wir reden jetzt über Fable. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr das erste Mal ein Huhn getreten habt, das erste Mal mit einem Heiligenschein oder Teufelshörnern durch Bowerstone gelaufen seid oder zum allerersten Mal eine Dämonentür gelöst habt, das Rätsel hinter ihr erschlossen habt? Fable hat viele Rollenspieler da draußen geprägt und jetzt ist es endlich soweit. Im Februar geht es zurück nach Albion und die Versprechen sind groß. 1000 NPCs, die alle ihren eigenen Ablauf haben, eine riesige, lebendige Welt und das alles in Next-Gen-Grafik. Und wir reden jetzt heute darüber, was uns da wirklich erwartet. Denn unser lieber Kollege Dimmi, der durfte schon mal das erste Gameplay sehen, das ihr jetzt auch schon online anschauen könnt. Und wir reden jetzt mal intensiver darüber, was er davon hält. Der war nämlich nicht so begeistert davon. Richtig, Dimmi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo. Und du bist nicht der Einzige, der da ist, sondern wir haben noch jemanden, der grundsätzlich sagt, Fable jetzt nicht so, aber die Bilder, die sehen so gut aus. Ich habe richtig Bock, diese Open World zu erkunden und damit herzlich willkommen, Micha.
Ja, ums Hühnertreten geht's mir hauptsächlich. Ich habe richtig Bock, die Hühner durch diese Welt zu treten. Und ich meine, man muss ja sagen, Fable ist Microsofts nächstes großes Open-World-Spiel, ja, was sie bringen. Und ich bin immer nah an der Open-World gebaut und nah an der Freude drüber, solange sie interessant und spannend befüllt ist. Und das ist aber schon der Knackpunkt. Ja. Und das, was Dimmi auch kritisiert,
ich
ist
kann,
das.
Ich kann aber auch hier mal, dass ihr mal hinter die Kulissen blickt. Ja, eine Minute, bevor wir hier angefangen haben zu drehen, hat Micha mir gesagt, ey, das Gameplay, das du so scheiße findest, ja, das ist jetzt auch bei YouTube online. Und alle feiern es.
Ja,
das
aber
nämlich,
kein
das ist nämlich das hier, weil da wird hier der Gast richtig schwitzen gelassen,
ja, weil jetzt sitzt sich der hier. Jeder hasst ja dich, habe ich dir einfach gesagt.
Aber genau, du hast gesagt, du findest es nicht so gut. Warum? Also was war denn für dich das Problem?
Also ja, es ist ja wie immer differenzierter. Also ich will auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie super schlimm ist und super schlecht und sonst irgendwas. Sie haben ja auf dem Xbox Showcase diesen Trailer enthüllt mit Hayley Atwell als große Schurkin. Und der Trailer hat halt mal richtig gezeigt, okay, das hier ist ein Story-Rollenspiel mit vielen, vielen Charakteren und sehr abwechslungsreichen Schauplätzen, viele Kämpfe. Sehr viele Monster haben sie gezeigt und Kreaturen, die man bekämpft. Das sah alles richtig, richtig gut aus. Und danach hatte ich halt einen Behind-Closed-Door-Termin bei ihnen. Und da ging es halt um all das nicht. Hm. Ja, sondern stattdessen haben sie gesagt, nee, wir wollen euch mal zeigen, wie toll unsere Lebenssimulation ist. Das Spiel im Spiel, wie sie es genannt haben. Weil das zählt ja bei Fable auch. Was ja prinzipiell okay ist, ne? Und dann habe ich halt quasi das Setup war so, dass sie diese Demo, die jetzt auch online einzusehen ist auf YouTube, haben sie mir live vorgespielt und der Littler, der das auch in der YouTube-Variante spricht, hat eben live dann darüber gesprochen. Es war aber inhaltlich ziemlich eins zu eins das, was ihr jetzt da draußen auch mittlerweile sehen könnt. Und es war halt so, dass sie reingegangen sind mit sehr, sehr vielen Superlativen. Ja, du hast es jetzt bei der Anmoderation ja auch schon gesagt, 1000 NPCs. Es gibt über 120 Geschäfte, die alle ihren eigenen Warenwechsel haben. Du kannst jedes Haus in der Spielwelt kaufen. Du kannst tausende Entscheidungen treffen und so. Und da muss ich schon sagen, wenn so systemische Spiele mit großen Zahlen um sich werfen, muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Wir erinnern uns an Starfields 1000 Planeten. Die Älteren von uns erinnern sich an Daggerfall mit seiner Megalomanie. Mhm. Das heißt, ich bin da schon reingegangen mit der Attitude so von wegen, okay, dann will ich es aber auch mal ein bisschen nachbohren. Was jetzt passieren würde, wenn ich stattdessen X mache, stattdessen Y mache und so. Und die Antworten, die ich da bekommen habe, waren einfach noch nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Mhm. Weil das, was man sieht, ist, okay, du kannst zum Beispiel jeden random NPC daten. Ja, gehst irgendwie zu, da in diesem Video geht man dann zu einer Dame namens Megan und die hat dann so ein Eigenschaftspaket und dann weißt du halt, okay, die will halt, dass du ein Haus besitzt, dass du halt ein Unternehmer bist und dass du reiche Klamotten hast, so. Und dann kannst du halt der Welt rumlaufen und versuchen, das zu erreichen, so. Und dann gehst du zu einer Händlerin, die dann reiche Klamotten verkauft, aber hat als Eigenschaft, sie mag keine reichen Leute. Wo ich dann direkt nachgefragt habe, aber warum denn nicht? Das ergibt doch gar keinen Sinn, ja, weil das ist doch ihre Geschäftsgrundlage, dann sollte sie auch keine Klamotten verkaufen, don't feed the rich, ja. Dann haben sie gesagt, ja, da haben sich unsere Creator halt natürlich jetzt auch viel überlegt und so. Ich so, ja, super, aber kann ich das denn jetzt irgendwie erfahren? Kann ich mit den NPCs reden? Kann ich da irgendwie mit denen interagieren? Und dann meinte der Dev auch so, nee, die Art von Spiel ist es halt nicht. Wo ich denke, okay, es gibt also diese 1000 NPCs, du kannst aber mit nahezu niemandem von denen reden. Okay, halt rein systemisch, ne? Das heißt, das, was du machen kannst, man sieht das auch im Gameplay, ist, du kannst die halt anklicken und auf Flirt klicken, du kannst halt auf Anheuern klicken, du kannst auf Follow Me klicken, und dann kannst du mit manchen noch handeln, und das ist es im Prinzip auch. Das heißt, es ist ein super oberflächliches System, zum Beispiel, wenn du dann auch die Megan am Ende dann datest, dann hat man halt so eine kurze generische Sequenz, wo man auch nicht wirklich was hört. Dann bist du halt mit der zusammen. Dann kannst du sagen, okay, wir sind jetzt ein Paar. Und dann kann man sie heiraten. Dann muss man wahrscheinlich noch ein paar Geschenke draufpacken und dann ist man verheiratet. Und dann kann man Kinder. Und man sieht einfach schon, wo die Reise halt hingeht. Und das war ja beim ursprünglichen Fable auch schon so, dass halt die Tiefe dieser Simulation war halt, also wirklich, also ein Fingerbreit, wenn überhaupt. Und da habe ich mir nach 22 Jahren einfach mehr erhofft. Natürlich, das klingt dann schnell respektlos, weil das ist schon technologisch beeindruckend, ja. 1000 NPCs zu bauen, die alle miteinander zusammenhängen. Aber wenn das am Ende wirklich nur so eine Zahlenspielerei ist, dass halt, ob der mich jetzt mag, weil ich halt irgendwie reich bin oder arm bin oder Kohlrabi mag oder irgendwie ihm einen Apfel gebe oder so, ist ja letztlich egal, wenn es einfach nur so oberflächliche Switches sind. Das heißt, Microsoft oder die Playground Games verlassen sich halt sehr drauf, dass ich die Motivation habe, da unheimlich mit viel Kopfkino ranzugehen. Und dann denke ich mir wiederum, für Kopfkino muss ich aber mehr machen können als das. Also in einem Sims oder in einem Crusader Kings oder so kannst du mit diesen Eigenschaften ja schon mehr machen als nur flirten und irgendwie Leuten was geben oder so. Und da war es mir einfach zu dünn. Dann denke ich mir am Ende, wenn es am Ende nur eine Spielerei ist, dann ist es ein bisschen wenig.
Ja.
Sorry
ja.
für den Monolog, aber ich wollte es mal quasi einmal als Plädoyer hier auf den Tisch bringen, nachdem ich ja der Einzige im Internet bin mit der Meinung. Ja.
Und jetzt nehmen wir es auseinander.
Genau, jetzt nehmen wir es auseinander. Nein, also grundsätzlich, ich verstehe diesen Punkt, dass man sagt, okay, das ist mir halt zu oberflächlich, das ist mir zu wenig. Fable ist ja auch dafür bekannt, große Versprechungen zu machen, die sie dann nicht einhalten können. Also ja. Da sind sie eigentlich sehr an ihrer Geschichte dran geblieben. Sie wollten sich ja treu bleiben, das haben sie geschafft. Wie siehst du das denn, Micha? Würdest du sagen, dir reicht das oder würdest du dir auch mehr wünschen?
Also im Sinne dieser Lebenssimulation würde ich sagen, mir reicht das, weil ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es großartig Tiefe entwickelt in dem Bereich. Ne? Weil das ist das, was wir aus Fable kennen und es ergibt, glaube ich, wenig Sinn für Microsoft, auch was irgendwie Entwicklungskosten oder den Scope dieses Spiels angeht, zu sagen, wir bauen ein Rollenspiel mit Entscheidungen und spannenden Quests und dann auch noch eine richtig tiefe Lebenssimulation. Also ich bin komplett bei dir. Das wäre natürlich ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal, das zu haben, und es wäre total faszinierend. Es wäre jetzt nicht unbedingt meine Erwartungen, ein Spiel, das Fable heißt, gerade weil es in den Vorgängern halt auch nicht so war. Ich finde diese, also ich gebe dir aber durchaus recht, weil diese Demo ist komisch. Also ich habe dir auch geschrieben vorhin, als ich sie mir angeguckt habe, das ist die zweitseltsamste Demo, die ich jemals gesehen habe nach so einer Messe, nach einer Witcher 3 Demo, in der das CD-Projekt nicht geschafft hat, das Monster zu besiegen, die ich mal gesehen habe auf der E3. Das war ganz toll. Haben sie eine Dreiviertelstunde lang gegen ein Monster gekämpft und haben es nicht kaputt gekriegt, bis wir dann alle nach Hause gehen mussten. Diese Demo setzt einen seltsamen Schwerpunkt auf diese Lebenssimulation, finde ich.
Ja.
Weil, und ich habe mich halt gefragt, warum machen sie das? Ne? Also warum demonstriert man jetzt, nachdem sie diesen Trailer haben, in dem ja ganz viel Drama ist, ganz viel Action, einen coolen Charakter, dieser Isabel eben, die da gezeigt wird, wo man nicht weiß, es ist eine Schurkin, man sucht sie ja scheinbar, wird auch in der Demo gesagt, ne? Man muss sie irgendwie finden, aber warum genau? Ist sie auf Rache aus? Ist sie gegen diese Heldengilde, weil die Heldengilde eigentlich gar nicht gut ist, sondern Idioten? Oder ne? Also was steckt dahinter? Es stellt dir Fragen und es macht schon Lust irgendwie. Und dann rücken sie aber in dieser Demo eben diesen Demosimulationsteil in den Vordergrund, der, ja, klar, Fable ist, aber ja nicht das, was man dann sehen möchte, wenn man diesen Trailer gesehen hat und auch nicht das, was wir sehen wollen als Leute, die halt einfach Rollenspiele lieben. Ne? Weil wenn ich jetzt komme aus einem The Witcher, insbesondere The Witcher 3, was jetzt komischerweise wieder in den Nachrichten war, nachdem sie einen neuen DLC dafür angekündigt haben, wenn ich jetzt daher komme und dann sehe ich, okay, es ist halt eine Welt, ja gut, da kann ich mit jedem irgendwie flirten und Geschäfte kaufen und Leute in den Geschäften einstellen und einen Bettler kennenlernen, der eigentlich hardworking ist und der macht dann besonders gute Arbeit, wenn ich in der Taverne den Boden wischen lasse und sowas. Cool, cool, cool. Aber was eigentlich zu einem Rollenspiel gehört, ist halt Story, Entscheidungen, richtig krasse Quests, wo ich minutenlang vor dem Bildschirm sitze und schwitze, was ich denn da jetzt entscheiden soll. Sie zeigen zwar dieses sprechende Schwein, wo man dann entscheiden kann, ne, soll es gegessen werden oder will ich es retten? Und dann kann ich beim Retten nochmal entscheiden, will ich den Metzger einen aufs Maul hauen oder will ich ihm Geld geben für das Schwein? Und je nachdem, was ich halt mache, ändert sich dann auch mein Ruf in dem Dorf, wo ich unterwegs bin. Und das wirkt sich dann auch wieder darauf aus, wie die Leute mich wahrnehmen in dem Dorf. Alles schön und gut, aber es ist halt so, es ist halt nicht episch, ne? Es ist halt einfach nicht beeindruckend. Das ist jetzt nicht eine Quest, wo ich sage, okay, das ist ja krass, das habe ich so noch nie gesehen. Ich hätte mehr erwartet, auch zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass sie einfach mehr zeigen, worum es in diesem Spiel wirklich geht. Mhm. Ja, weil diese ganze Spielereiebene mit diesem Heiraten und ja, Kinder kriegen und Häuser bauen und ich werde das garantiert machen. Ich liebe sowas, aber das ist ja nicht der eigentliche Grund, warum ich spiele.
Ja, und das ist mein Problem. Es ist genau das, was du auch gesagt hast. Ich bin mir sicher, das wird eine Weile Spaß machen, damit rumzu. Also ich habe auch mittlerweile einen Artikel dazu auf der GameStar, wo ich das auch schreibe. Ich bin mir sicher, das wird viel Spaß machen, weil da glaube ich auch Quatsch mitmachen kann. Ja, irgendwie das spielen sie auch ein bisschen mit. Am Ende der Demo zeigen sie auch, wenn du halt jemanden dann feuerst und dich super unbeliebt machst in der Gegend. Du kannst das alles dann wieder quasi nullieren, indem du einfach zum Stadtschreier gehst und dem halt ein bisschen Geld gibst. Also ja. Das ist alles halt super oberflächlich, ne? Ja. Und das ist sicher auch nett und so, aber es ist halt was, wo ich denke, nicht bös gemeint, aber versucht nicht mehr das quasi zu oversellen, als wäre das jetzt was dieses Spiel zu einem der besten Rollenspiele machen wird oder zu einem der tiefsten Rollenspiele, die wir je gesehen haben, weil das kaufe ich halt aktuell noch nicht. Ja, das ist einfach nicht das, was ich sehe. Was ich sehe, ist halt ein System, das sehr nah an dem ist, was wir halt aus Fable kennen. Nett, oberflächlich, ein bisschen Kopfkinospielerei für nebenbei. Aber sie haben halt mir gesagt, damit wirst du Dutzende Stunden verbringen können. Ja, das ist so eine tolle Lebenssimulation. Da wirst du Dutzende Stunden reinstecken können, nur da rein Geschäfte zu kaufen und sonst irgendwas. Wo ich sage, ja, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, was ihr jetzt zeigen solltet, sind halt irgendwie geile Nebenquests.
Ja.
Oder geile Hauptquests.
Ich finde es super spannend, weil ich habe halt nach dem Trailer, nach dem ersten mit Hayley Atwell, nach dem neuesten mit Hayley Atwell, gelesen, dass ganz, ganz viele von den Fable-Fans zum Beispiel gesagt haben, der war ihnen zu düster. Der war ihnen zu wenig Fable. Der war ihnen zu sehr Witcher. Und das ist halt jetzt gar nicht das. Also, dass sie vielleicht halt versucht haben, da jetzt beide Seiten abzuholen. Einerseits die Witcher-Fans, die diesen Trailer gesehen haben und sich dachten, okay, geil, da ist Story dahinter, dieser Charakter, der wahrscheinlich eine Antagonistin ist, aber wer weiß, dieser Charakter, der macht Bock auf mehr. Ich will wissen, wer sie ist. Auch da gibt es schon ganze Videos drüber, wer sie sein könnte, dass sie ja wahrscheinlich eine Schülerin von Humphrey ist, den wir auch aus einem anderen Trailer schon kennenlernen, weil sie auch seinen Mantel trägt und sowas. Und also da gibt es jetzt schon ganz, ganz viele, die sich da extrem reinarbeiten, weil man aus diesem Trailer schon wirklich viel rauslesen kann, wenn man sich ein bisschen mit der Story auseinandersetzt. Und dass sie halt deswegen dann gesagt haben, okay, für die Leute, die halt Fable spielen, weil sie da Leute heiraten wollen, Gronkh zum Beispiel in unserem letzten Talk meinte, sein Hauptziel ist einfach, jeden zu heiraten, den er trifft.
Okay.
Und der wird dann halt genau das
auch
machen.
Auch im Spiel?
Im Spiel. Also, weiß ich nicht. Vielleicht auch in echt, wer weiß. Aber der wird dann wahrscheinlich eben genau das machen, was sie dir gesagt haben. Der wird damit einfach viele Stunden verbringen, das zu machen und das zu seiner Aufgabe zu machen.
Ja, nehmen wir an, für Streamer ist das auch dann natürlich, es hat einen großen Schauwert, das verstehe ich schon. Ja.
Also ich finde, was du gesagt hast, ist ganz plausibel, dass man sagt, okay, wir wollen halt die beiden Seiten dieses Spiels zeigen, aber das ist halt so ein Mixed Messaging, ne, aktuell. Weil wir haben ja auch schon, bevor es angekündigt wurde oder gezeigt wurde zum ersten Mal oder viel Gameplay halt dann gezeigt wurde Anfang des Jahres, sind ja auch schon mal diese Konzept-Artworks raus in die Öffentlichkeit gesickert, die ja sehr düster aussahen. Mhm. Wo wir schon gesagt haben, oha, das sieht ja gar nicht nach Fable aus, aber es sieht halt cool aus irgendwie, weil es so ein bisschen Witcher-mäßig ausschaut. Man hat ja vorher auch schon gehört gehabt vom Gameplay, orientiert sich wohl sehr an The Witcher. Das, was man ein bisschen gesehen hat, ging etwas in die Richtung, auch was man jetzt sieht, geht in die Richtung in den Kämpfen und so. Wir haben ja damals schon gesagt, okay, wie bringen sie das unter einen Hut? Einerseits diese märchenhafte Fable-Welt und andererseits eben dieses düstere, sie haben ja dann auch bei der Gameplay-Präsentation irgendwie diese Stadt Bloodstone gezeigt, die man auch schon kennt von früher, wo sie gesagt haben, ja, es gibt zwei rivalisierende Gangs und diese Stadt ist verrottet und es gibt den Kult der Schatten, dessen Geheimnisse du enträtselst. Und das klingt cool, ja, das klingt interessant, aber auf der anderen Seite gibt's dann halt das Dorf, wo ich Megan und alle anderen heiraten kann.
Wer weiß, kannst du vielleicht in Bloodstone auch.
Und am Ende, was wir uns ja immer, ja, vielleicht kann ich im Bloodstone auch, dann heirate ich diese beiden rivalisierenden Gangs und diesen Kult auch noch. Ja, mit allen verheiratet. Ein Kind mit dem Kultanführer oder so. Okay, dann jetzt ist es doch wieder cool. Damn it. Aber was daraus entsteht, ist, glaube ich, und das ist immer eine Gefahr, wir können halt bisher nicht beantworten, was ist denn jetzt wirklich der Fokus dieses Spiels? Ja. Ja, ist der, und das ist was wir in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen haben, was Spielen so krasses Bein stellen kann, wenn man merkt, die hatten keine klare Idee, was jetzt wirklich, also was ihre Stärke sein soll, ihre eine Stärke, warum soll ich das spielen? Mhm. Sondern es ist halt, da ist es halt ein bisschen Nebensimulation, ein bisschen Chaos, ein bisschen die Fantasy-Version von Just Cause, so, ne, also mach doch mal, was du willst und dann wird's schon lustig. Und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie Story und Entscheidungen und bringe ich den Riesen um oder nicht, plus Konsequenzen, die dann daraus entstehen. Was ist der Fokus?
Ja, auch eben von der Tonalität, genau. Also meine Befürchtung ist auch, dass es eben kein reines Problem des Marketings ist, sondern wirklich eine des Spiels, dass das Spiel sich vielleicht selbst so ein bisschen, oder ne, also das Design dahinter nicht so klar festlegen kann, für wen es eigentlich sein will. Ja, weil bin ich halt total bei dir, dass halt dieser Trailer mit der Schurkin ist halt sehr, sehr düster. Das, was wir im Spiel an den Quests sehen, ist halt total überdreht. Also ich finde, die Demo, wie sie aufmacht, wenn du da halt durch dieses Oakshire reitest und wie das alles designt ist, das sah für mich sehr nach Fable aus.
Ja.
So extrem bunt, colorful, so ein bisschen whimsical. Und wo ich denke, okay, werde ich da ein Abenteuer erleben, dass ich halt, dass halt irgendwie so eine Märchenwelt ist, die mich reinzieht, aber so auch ein bisschen drüber ist wie das Original Fable. Und es geht zumindest da so ein bisschen in die Richtung, auch mit dieser Schweinequest und so. Ich finde sprechende Schweine immer witzig, das habe ich für mich festgestellt. Mhm. Also ich musste auch laut lachen, als ich das gesehen habe in der Demo. Gleichzeitig eben das, was man halt sieht von den Quests und so weiter, verspricht halt was anderes. Ich bin auch noch so ein bisschen unsicher mit der Tonalität des Spiels, weil so immer mal wieder reden Leute da halt wie so Internetmenschen reden. Mhm. Also ne, wenn dann irgendwie dieser Metzger sagt, dann wird's halt ein veganes Fest und die Leute da auch sagen, ich rede nicht mit Randos und so weiter, was halt so Internetsprech ist. Mhm. Und ich denke, okay, weiß ich nicht, ob das so die Tonalität ist, die Leute halt gut finden. Auf der anderen Seite kann es natürlich Teil von so einer satirischen Herangehensweise sein. Und es gibt ja auch, für, sag ich mal, Fantasy, die halt so ein bisschen mehr zeitgenössischer ist, wie die Leute halt, dass die Leute halt so sind wie moderne Menschen und so, da gibt es ja auch viele Fans und so. Aber ich sehe halt gerade noch alles davon so ein bisschen in diesem Fable. Und es könnte halt in alle Richtungen gehen.
Ja.
Und deswegen bin ich einfach so skeptisch, dass sie da noch nicht bisher mehr gezeigt haben.
Ja, es ist auch im Trailer ja so, der Trailer macht ja auf mit eben dieser Isabel, die ihre düstere Hintergrundgeschichte
erzählt. Was ein super cooler Monolog ist,
oder Dialog
ist.
Super cool, genau, vom Tod ihrer Schwester.
Ja. Auch das, dass sie einen direkt anspricht und so.
Ja, wie sie im Schlamm begraben war und so, und denkst du, okay, krass, jetzt geht's aber ab. Und dann dreht's aber um und will halt wieder Fable sein mit dieser satirischen Ebene. Und dann siehst du halt diese Steintür, diese Dämonentür wahrscheinlich wieder wie früher, die dann sagt, hey, du bist wieder da und angezogen wie ein Vollidiot. Ja. Was ja auch wieder cool ist, weil sie auf dich reagiert und die Klamotten, die du anhast. Ja, also ne, diese reaktive Welt. Aber diese zwei Sachen zu verheiraten, wie machen sie das, diese Tonalitäten zu verheiraten? Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, das ist auch mit einer, also wenn sie es gescheit machen, ja, mit einer der Gründe, warum ich mich auf dieses Spiel freue, weil ich finde, die Welt an sich und was wir bisher gesehen haben, jetzt nicht nur in der Demo, sondern auch vorher schon in einzelnen Snippets, die man immer wieder in Trailern gesehen hat, sieht interessant aus. In der gibt es eben ja nicht nur diese sehr bunte, sehr helle Märchenwelt, sondern halt auch andere Gebiete, Bloodstone, wo es düsterer ist, wie so zerklüftete Küstengebiete haben sie ja angekündigt. Also es gibt auch Ecken, die halt nicht so sind, wie wir es jetzt in diesem Gameplay gesehen haben. Und es gibt ja offensichtlich auch Geschichten, die nicht so sind, wie wir sie jetzt im Gameplay gesehen haben mit dem sprechenden Schwein. Beim sprechenden Schwein sagst du halt, was gibt's hier noch zu tun? Ja, ja. Und diese Isabel-Geschichte scheint ja mehr Tiefe zu haben oder die Geschichte um diese Heldengilde, was auch immer da jetzt dahinter steckt. Humphrey ist ja der Anführer oder ein Mitglied dieser Gilde, der dir ja auch in diesem einen Trailer sagt, ah, Helden, kannst du alles vergessen, so ungefähr.
Aber bei der Schweinchen-Quest ist es eben auch so. Dann sagt dann der Dev, der da auch, ich glaube, er sagt es auch in der Demo, das hier ist halt keine Cinematic oder so. Das ist eine von ganz vielen Cutscenes, eine von ganz vielen Sequenzen im Spiel, wo ich denke, ja, I got that. Also, es sieht auch nicht aus wie ein Cinematic. Die Gesichtsanimationen sind wirklich schlimm. Also das,
oh ja, die sind wirklich schlimm.
Das, also, ne, das ist ja auch noch nur ein früher Bild. Das muss auch noch nicht final sein. Aber ich hoffe auch, dass das nicht final ist. Also ich hätte das auf keinen Fall jemals mit einer Cinematic verwechselt. Und dann so von wegen Entscheidungen wie dieses gibt es halt tausendfach, wo ich sage, ja, aber es ist auch wirklich nicht so eine beeindruckende Entscheidung. Und so ging es mir halt bei dieser ganzen Demo. Die Dinge, es wurde halt immer wieder betont, als wäre es ein Superlativ. Ein Stück weit ist das natürlich im Marketing und so weiter, musst du ja machen und die Devs sollen und dürfen ja auch stolz sein auf ihre Arbeit. Aber gleichzeitig denke ich mir, ja, aber auch da wieder, ich brauche einfach, glaube ich, was anderes gerade, um quasi mich abgeholt zu fühlen für diese Idee von dem neuen Fable.
Ich hatte auch, als es anfing, ja, da hattest du mich schon gespoilert, was passiert. Aber ich hatte erst gedacht, okay, man sieht dieses Dorf und im Hintergrund doch diese Bohnenranke. Mhm. Und wir wissen ja, diese Bohnenranke hängt mit dieser Geschichte vom Riesen zusammen über den Wolken, ne, wie im Märchen, der hier aber offensichtlich halt ein Idiot ist. Das weiß man ja auch schon aus dem einen Trailer, wo er auftritt. Und das hätte ich gern gesehen. Mhm. Also wie sie das wirklich im Spiel umsetzen, die Geschichte mit dem Riesen, weil wir das kennen wir als Cutscene oder ist es In-Game-Gameplay-Cutscene, weiß man ja heute nicht, ne? Resembles real Gameplay oder sowas wird dann eingeblendet. In-Engine Cinematic. Ja, genau. Also keine Ahnung. Also wie inszenieren sie dann diese Geschichte? Und wie inszenieren sie auch meine Entscheidung, die ich dann treffen kann? Weil man kann ja entscheiden, den Riesen irgendwie am Leben zu lassen oder umzubringen, was dann anscheinend seine Schwester nicht so geil findet. Plus dann liegt die Leiche in der Gegend rum und sorgt dafür, dass die Häuserpreise sinken in der Umgebung, sodass ich die dann kaufen kann und an Leute vermieten. Also das, dieses Zusammenspiel, ich glaube, da wird es halt spannend, dieses Zusammenspiel dann tatsächlich aus Geschichte, Entscheidung und Systemik.
Ja.
Das will ich doch mal sehen.
Und da,
nicht immer nur ein Element davon.
Und da bleiben sie halt vage. Und das war auch wieder so ein bisschen was mich halt, weil natürlich dann wurde auch gefragt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen richtig bösen Charakter spiele, welche Auswirkungen hat denn das auf die Hauptquest? Ja, kann ich mir zum Beispiel auch was verbauen, indem ich mich irgendwie verhalte, wie halt, ne? Und du siehst ja bei dieser Quest mit dem Schwein, dass er am Ende dann auch rausgeht und man ist dann, glaube ich, weiß ich nicht, gerissen oder sonst, shrewd im Englischen. Also dass diese der Entscheidungen in Quests auch natürlich auswirken, wie die Leute um dich herum dich halt sehen. Aber ich will natürlich auch wissen, wie ist denn das umgekehrt? Also wirkt sich mein Ruf denn auch aus, wenn ich überhaupt in eine Story-Quest reingehe, wenn ich bekannt bin als ein absoluter Gauner, bekomme ich dann Quests, die ich sonst nicht bekommen würde und so weiter und so fort. Und da haben sie halt auf nichts in dieser Session in irgendeiner Form so geantwortet, dass ich sage, jetzt bekomme ich halt eine klare Vorstellung davon. Ist ja okay, dass sie jetzt natürlich nicht sagen, ja, wenn du das und das machst, es gibt halt 8 Enden oder so, dass sie da nicht irgendwie mit offenen Karten spielen. Aber so ein bisschen mehr Gewissheit hätte ich gern bekommen, okay, das, was du hier machst, ist halt wirklich, ne, also auch bei dem, wenn du ein ganzes Dorf abschlachtest, wird das ja in einer Zeit einfach neu wieder bestückt. Und auch das ist dann was, da haben wir schon tausendmal drüber geredet. In anderen, dass es immer eine Herausforderung ist, wenn du halt bestimmte Key-NPCs musst du halt am Leben lassen, damit eine Story funktioniert. Aber alles, so die ganzen Fragen gravitierten alle in diese Richtung, was sind die Grenzen von der Systemik und wo greift sie ineinander? Und da haben sie nie irgendwie mal, dass sie in die Vollen gegangen sind und da halt was gesagt haben. Und das fand ich einfach ein bisschen schade. Das war eine verpasste Chance.
Ja. Die, um vielleicht den einen Aspekt nochmal anzuschneiden, weil das fand ich auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, sehr schade in dieser Präsentation. Dieses einerseits, dass die Dörfer wieder bevölkert werden, ne? Mhm. wenn du sie quasi, nicht, dass ich das machen würde, aber jetzt nur mal hypothetisch gesprochen, wenn es jemand macht, die Dorfbewohner alle niederzumetzeln, dass das dann quasi wiederkommt. Okay. Und dieses Verändern des Rufs beim Stadtschreier. Also, dass du, selbst wenn du in der Stadt verrufen bist oder irgendwie als Geiz, als Hühner tretender Geizkragen, als grausamer, was weiß ich was alles, verschrien bist oder umgekehrt bekannt bist als der netteste Kerl, den es gibt, dass du einfach zu einem Typen gehen kannst und sagen, hier ist ein bisschen Gold, verändere meinen Ruf. Hm. Das ist doch nicht Entscheidung und Konsequenzen.
Nee.
Das ist ein Sandkasten. Ja. Und das sind auch wieder diese zwei Welten. Ja. Dafür, dass sie ja auch in den Trailern immer wieder sagen, Helden formen diese Welt. Ne? Der Held formt seine eigene Geschichte. Du bist der Schmied deines Schicksals quasi. Und Entscheidungen sind alles, was hier Bedeutung hat. Naja, und dann entscheide ich halt, dass das Schwein gegessen wird. Dann mögen mich alle nicht, weil sie sagen, hör, wie kannst du das machen? Und dann gehe ich zum Stadtschreier und sag, du, mach denen mal klar, dass ich eigentlich ein netter Kerl bin, zack, geändert. Und zwar auch nicht geändert wahrscheinlich als Ingame-Ereignis, dass man dann wirklich sieht, wie er Leute davon überzeugt, dass ich eigentlich nett, das wäre ja nett gemacht.
Das wäre cool,
ja. Das wäre cool, wenn er dann zu den Leuten geht und sagt, hey, ja, der hat das Schwein gegessen, aber das war nicht so gemeint. sondern es ist einfach wieder eine systemische Umstellung. Ne? Es klickt dann halt wahrscheinlich einfach wieder weg von grausam hin zu neutral.
Ja.
Oder so.
Ja, und das ist halt das Ding. Du hast halt zwar keinen Gut- und Böse-Schalter, aber dafür hast du halt 10 Schalter. Aber ja. Es sind am Endeffekt sind es halt Schalter. Und ich verstehe ja, warum sie das machen. Sie wollen einfach verhindern, dass die Leute Angst haben, mit dem System zu interagieren, weil ja. Du dir in der Welt was verbaust. Das sind die Konsequenzen. Und das verstehe ich. Aber.
Und weißt du, was es ist? Forza. Das ja, ist Forza Horizon.
Aber daran das merkst du halt, wer da dahinter steckt.
Das genau, ist halt das finde ich, das ist Forza Horizon, dieses ja. Spiel mit der Welt und alles, was du machst, ist cool. Ja. So, hey, du bist gerade in eine Leitplanke gefahren. Hey, du bist gerade in eine Lama-Farm gefahren. Hier sind 1000 Punkte. Hey, du hast gerade irgendwie eine Ampel umgerannt oder bist ganz knapp in den Gegenverkehr oder mitten in den Gegenverkehr rein.
Wagemutig.
Ja. 6000 Punkte, genau, richtig gut gemacht. Also ich übertreibe es ein bisschen. Aber diese, und das passt auch wieder nicht zusammen mit dem, was sie von der Story andeuten, dieses, hey, mach einfach, was du willst, und wenn es dir aber nicht gefällt, was draus wird, dann mach's doch rückgängig und mach was anderes.
Ja.
Und das passt ja überhaupt nicht zusammen mit, ich bring den Riesen um oder lass ihn leben, weil, also wenn sie dann eine Zurückspulfunktion einbauen für die Story-Quest, dann stehe ich ja gar nichts mehr. Also auch die beiden Ebenen haben so unterschiedliche Philosophien.
Ja.
Und das macht es so schwer zu greifen.
Weil da die Systeme ja auch dann plötzlich zusammenarbeiten. Weil du hast ja denselben Rufwert für Nebenquests, wie du ihn hast für solche systemischen Sachen. Mhm. Und dann, wenn du dann halt hingehst und sagst, du machst irgendwas, du vergiftest das Wasserloch oder so, ja. Und alle sind halt plötzlich sauer, weil sie halt, weiß ich nicht, ihre Gesundheit verlieren. Und dann gehst du halt hin und sagst, ja, aber ich ändere das jetzt mit 1000 Goldstücken und dann ist alles wieder gut. Dann ist ja. Halt die Konsequenz deiner Entscheidung einfach im Eimer. Und es ist übrigens auch so, dass wenn du halt irgendwo die komplette Stadtwache wegmeuchelst und dann halt gesuchter Gauner bist und so und dann halt wegreitest, dann ist halt dieses Gebiet feuerrot. Und du kannst dann aber, wenn du lang genug wegbleibst, sinkt der Preis, den du zahlen musst, um halt dich da wieder zu... Es wird halt alles über Geld geredet, geregelt, was natürlich eine sehr...
Ja, wie eine echte Welt.
Kapitalismus,
ja. Harte Realität.
Da haust du dich ja vom
Massenmord frei. Da müsstest du so einen Anwalt anheuern können. Einfach so einen Star-Anwalt, der dich dann raushaut.
Ja,
einfach.
Egal, was du gemacht hast. Ja. Genau, das ist der Stadtschreier.
Better Call Saul-mäßig.
Ja, oh, wie gut ist das? Okay, das ist eigentlich die Gesellschaftssatire, die da drin steckt. Ja. Das Geld am Ende gewinnt.
Das
ja.
Geld gewinnt immer.
Das ist jetzt die Düsternis.
Marty Supreme hatte gefragt, ob wir schon was von den Quests sehen konnten und wie die Qualität der Quests ist. Also, wir haben ja schon...
Nur das Schwein.
Ja, die Qualität des Schweins können wir einschätzen. Ja.
Aber würdet ihr sagen, dass, also zum Beispiel jetzt das Schwein, das ist das, was ihr erwartet habt von einem Fable? Oder...
Na ja, klar. Also ich meine,
eine humorvolle Anekdote schon.
Genau.
Ja.
Also sowas muss es ja auch geben. Vielleicht kommt es ja später auch nochmal wieder, wenn man es leben lässt. Wäre meine Mindesterwartung.
Ja, mindestens. Ne?
Vielleicht kann ich später, wenn sie der Philosophie treu bleiben, dass man alles wieder rückgängig machen kann, vielleicht kann ich später noch entscheiden, dass es gegessen wird. Hey, danke, dass du mich gerettet hast. Nee, weißt du was? Jetzt wirst du doch gegessen, mein Freund. Ich bereue es.
Genau. Gerade siehst du echt lecker aus.
Ja, dass ich dich wieder treffe, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke.
Es war Fischfreitag, deswegen habe ich das entschieden.
Also, anyway, ne, dass sie halt so kleine Events einbauen, würde ich schon erwarten, aber das ist ja keine Quest. Das ist nicht das, was ich unter einer Quest verstehe. Also, das ist halt ein Dialog. Und eine Quest ist, also, ich meine, wir haben ja alle schon mal Rollenspiele gespielt, eine Quest ist was komplett anderes. Da erwarte ich mehrere Stufen, da erwarte ich einen Questgeber in irgendeinem Sinne, der irgendeine Geschichte halt einfach und nicht nur, hey, das ist ein sprechendes Schwein. Es kann ja sein, dass es noch weitergeht.
Ja.
Weil sie ja gesagt haben, man kommt in dieses Dorf einerseits, um eben nach dieser Isabella zu suchen, andererseits, weil es dort seltsame magische Vorkommnisse gibt.
Wie halt dieses Schwein, ja.
Genau, und dieses sprechende Schwein ist ja ein seltsames magisches Vorkommnis und kann ja durchaus sein, dass da noch eine Questkette dahinter steckt, dass es noch mehr Dinge gibt, die halt irgendwie komisch sind oder ein bisschen off und dann findest du raus, okay, was da dahinter steckt und ne, das führt dich dann halt auf die Fährte eben von diesem Charakter. Ja, aber wissen wir ja nicht. Ne? Ja. Also haben wir nicht gesehen. Und also viele, viele Mysterien, von denen ich mir erhofft hatte, dass sie eigentlich jetzt klarer sind für uns.
Und das Ding ist ja, dass das Spiel kommt halt in einem halben Jahr raus, bisschen mehr als das. Und viele von diesen Systemen werden ja auch schon weit fortgeschritten sein. Und deswegen ist es halt was, wo ich denke,
dann zeigt mir
also
das
ich meine, wir gehen ja alle davon aus, dass das Spiel im September fertig ist. Es kommt nur nicht raus, weil sie Angst haben vor GTA. Im Prinzip muss es ja in einer sehr finalen Phase der Entwicklung sein.
Und dann war halt das Summer Game Fest jetzt der große letzte Gameplay-Reveal-Beat, den ihr im Prinzip hattet. Und das, was ihr gezeigt habt, waren halt diese 25 ja. Minuten Megan und das.
Ja. Oder sie gehen dann auf die Gamescom, weil sie sagen, okay, weißt du, den Amerikanern zeigst du hier die freundliche Welt und alles ist nett und so. Und auf der Gamescom machst du richtig Depri. Das ist in Europa, da sind die Leute immer schlecht drauf. Da machst du eine richtig düstere Quest, wo alle irgendwie so...
Sie müssen da echt vorsichtig sein, dass sie damit nicht die Fable-Fans abschrecken, weil das ist wirklich was, also nach diesem Trailer, da war wirklich... Also, weil die Fable-Fans, die wollen halt dieser quirky, diesen Monty-Python-Humor, der ein bisschen drüber ist. Das ist ja genau das, was sie wollen. Und eine Isabel ist das nicht. Also, die ist nicht Monty Python. Ich wüsste nicht, wie ich die in eine Monty Python-Welt reinsetze. Also, keine Ahnung. Es ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, sie schaffen es, aber ich glaube, sie müssen auf, das ist ein sehr, sehr schmales Drahtseil, auf dem sie da gerade spazieren gehen, weil es halt diese beiden Seiten sind. Einerseits diese Witcher-Fans, diese Rollenspiel-Fans, die in den letzten Jahren wirklich extrem guten, also guten Content bekommen haben. Auch mit einem Baldur's Gate, wenn wir über Entscheidungen treffen, die alles verändern, dann hast du, dann denkst du halt an ein Baldur's Gate und denkst dir, okay, wie wollen sie das jetzt noch irgendwie toppen? Wie, oder beziehungsweise toppen ist vielleicht nicht die Herangehensweise, aber wie wollen sie überhaupt damit konkurrieren können, dass Leute sagen, ja, okay, das macht mir auch Spaß, wenn man das halt schon kennt. Und ich glaube, da sind sie auf einem sehr schwierigen Pfad, den sie da eingegangen sind, dass sie versuchen, das alles irgendwie miteinander zu verheiraten. Und dann gab es ja für die Fans vom Spiel im Trailer einen großen Reveal von Jack of Blades, der zurückkommt, der aber auch wieder, wo auch wieder Leute gesagt haben, ja, aber der war doch eigentlich weg. Also das war doch eigentlich, dieses Thema war doch abgehakt. Macht, ist das jetzt nur für uns, damit wir alten Fans auch wieder spielen? Oder was genau steckt da dahinter? Das sind halt ganz viele Fragen, wie ihr schon gesagt habt, die da aufgemacht werden und ganz wenige Antworten, die wir bekommen. Aber ich glaube trotzdem, die Reaktionen online sind ja trotzdem größtenteils positiv, dass die Leute halt diese Fragen einfach selbst dann beantworten wollen, indem sie das Spiel kaufen.
Kauf's lieber noch nicht. Kauf's lieber noch nicht. Das Ding ist, glaube ich, warum es auch so faszinierend ist und warum ich auch immer noch hier sitze und mich eigentlich drauf freue, tatsächlich, das zu spielen, ist, man kann ja natürlich viele Lücken in der Fantasie füllen. Ne, viel von dem, was wir noch nicht gesehen haben, weil theoretisch dieses Zusammenspiel von coolen Stories und Geschichten und der Systemik kann ja richtig geil sein. Ja. Ne, wenn ich halt mich durch diese Welt bewege wie der letzte Arsch und damit auch andere Möglichkeiten wieder habe in den Quests. Ne? Der Kult der Schatten nimmt mich vielleicht nur auf, wenn ich halt besonders nett bin und freundlich. Hm. Ne? Deswegen der Name.
Ja, Kult der Schatten. Wahrscheinlich nett und freundlich.
Nach einer netten, nach so einem Bowling-Team einfach. Ja. Aber ne, nehmen die mich nur auf, wenn ich halt besonders grausam bin oder mir einen besonders schlimmen Ruf erarbeitet habe in der Gegend. Was muss ich tun, um das zu schaffen? Ne? So, siehe früher in Skyrim die dunkle Bruderschaft, die mich nur aufnimmt, wenn ich halt, oder in Elder Scrolls, wenn ich jemanden umgebracht habe, sei es absichtlich oder versehentlich. Und solche Sachen kann man sich ja dann zusammenspinnen und ey, da könnten sie so coole Sachen machen. Und ich bin auch recht froh, dass man nicht einen Heiligenschein kriegt oder Hörner, wie im ersten Fable, weil das fand ich immer so dumm. Ja. Also ich fand's immer so, mein Charakter war immer herzensgut, eigentlich. Mhm. Aber ich hasse es halt, mit so einem Heiligenschein rumzulaufen. Ja. Das sieht doch blöd aus. So, das ist jetzt nicht mehr so.
Obwohl es da auch Fans gibt, die das vermissen, aber ja. Gibt's immer.
Ja, die
liegen aber falsch.
Ja, die liegen aber falsch.
Ja, vielleicht kann man es ja reinmodden irgendwie. Genau. Und das andere System, was ich grundsätzlich spannend finde, auch das kann man halt, ne, auch daraus kann man eigentlich gute Geschichten machen, zumindest an den Stellen, wo es wirklich Geschichten gibt, nicht über Megan, die halt nur sagt, wenn man mit ihr geflirtet hat oder mit ihr sogar datet, hallo Held!
Ja.
Hallo Held, schön, dass du wieder da bist. Ja, so möchte ich auch begrüßt werden zu Hause in Zukunft. Hallo Held.
Sehr romantisch.
Ja, das auch, ja. Also wenn du zuschaust. Nee. was wollte ich jetzt sagen? Achso, das andere System, was noch ganz spannend ist, ist ja, dass deine Moralität eben nicht auf diesem dieser gut-böse Skala wandert, wie in einem Mass Effect oder sowas oder in einem Dungeons and Dragons, sondern wie dich Personen, diese NPCs in der Spielwelt wahrnehmen, hängt von ihren eigenen Moralvorstellungen ab.
Ja.
Also gut, dass die Schneiderin, die Kleider an reiche Leute verkauft, keine reichen Leute mag. Das fand ich sogar relativ plausibel, weil ich mir denke, wenn ich hier in München arbeite, in so einem Shop für Superreiche,
ist es
wahrscheinlich super anstrengend.
Ja.
Einfach. Dann bin ich wahrscheinlich, also sorry an alle superreichen Leute in der GameStar-Community, die jetzt wahrscheinlich sauer sind und sagen, wir sind die netteste Crowd, die es gibt, einfach. Aber Vielleicht ist es ist
aber die verkauft das ja in einem kleinen Dorf.
Ja, in einem kleinen Dorf, ja, stimmt.
Verkauft sie Luxusklamotten, wo ich denke, das ist vielleicht schon einfach nicht die beste Business-Entscheidung. Und dann magst du die 5 Kunden, die du im Jahr hast, die kannst du auch noch nicht leiden.
Ja, okay. Okay, guter Punkt. So, aber das, dass es eben nicht dieses klassische Gut-Böse gibt, sondern die Leute reagieren auf dich basierend auf dem, was sie selber für richtig halten. Mhm. Ne? Also es wird auch Leute geben, die sagen, Hühnertreter,
richtig gut.
Ne, da bin ich zu Hause. Ja. Bester Kumpel, komm mit. Ne? Du bist grausam. Ah, das ist endlich mal jemand, der was macht. Ja. Ne? Endlich mal jemand, der durchgreift. Oder, ne? Also, und daraus könnte man halt auch erzählerisch in den Quests ganz viel machen. Ne? Ganz viele coole Geschichten entwickeln, wenn sie es denn tun.
Das wissen wir halt noch nicht.
Genau.
Das ist halt, die Frage, ob die Forza-Devs halt dann die Konsequenz daran führen. Das heißt, okay, manche Quests kannst du einfach nicht spielen, weil du halt die falsche Attitude hast oder weil sie dich halt nicht mögen oder sonst irgendwas. Ich würde es mir wünschen, aber bin einfach ein bisschen skeptisch.
Ja, nee, da musst du halt den Stadtschreier bezahlen, dass er die Attitude ändert.
Ja, und dann ist es auch wieder in Ordnung. Also den Stadtschreier einmal kurz sagen, hey, ich bin eigentlich voll gut.
Den bezahlst du dann einfach nach jeder Quest, dann jetzt einmal flippt. Ja. So, okay, nee, jetzt muss ich grausam sein für die Quest, mach das mal. Nee, jetzt muss ich wieder nett sein, mach das mal. Und irgendwann kündigt er einfach, weil er sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, jedes Mal deinen Ruf zu ändern nach jedem Ding. Ja. Ach, weiß nicht. Oder, was ich übrigens in der Demo, damit wir es auch mal kurz angesprochen haben, auch irgendwie komisch fand, ist das Crafting. Beziehungsweise das Berufssystem, weil man kann ja schmieden und das ist halt ein Minigame, da musst du innerhalb von einem Zeitlimit die besonders präzise, die glühenden Stellen an so einem Objekt treffen und je mehr du schaffst, desto mehr Geld verdienst du damit eigentlich. Und dann sammelt man damit Berufserfahrungspunkte und auch Ruf in irgendeiner Form.
Ja.
Toll.
Toll.
Ja. Aber das ist halt so, that's it.
Naja, gut, auch da haben sie halt gesagt, du kannst ja deinen eigenen Beruf haben und du kannst halt dann, wenn du möchtest, wenn du kein Held sein möchtest, dann kannst du theoretisch auch den ganzen Tag das tun. Ich weiß zwar nicht, wer das will, aber wer weiß. Das ist halt, ich glaube, das ist schon auch was, sie wollen halt einfach so eine Liste haben und das kannst du noch und das geht noch und das haben wir noch und das haben wir vielleicht auch noch. Und ich glaube auch, dass es ganz viele Leute freut, dass es diese, also grundsätzlich ist es ja toll, wenn du viele Möglichkeiten in einem Spiel hast, dieses Spiel irgendwie zu spielen, aber wenn halt alle Möglichkeiten sehr oberflächlich bleiben, und das ist, glaube ich, das Problem, was du ja auch hast und was du auch benannt hast, dann kann es halt sehr schnell sehr repetitiv werden und dann denkst du dir ja auch, okay, gut, jetzt habe ich alle 1000 verschiedene Möglichkeiten einmal ausprobiert und keine davon hat mich überzeugt. Auch schade.
Ja, es gibt ja auch Spiele wie irgendwie Fantasy Life oder so, wo man so diese Idee hat von Berufen und so, aber dieses Blacksmith-Minispiel sieht halt super lame aus.
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, ich bin jemand, ich gehe in Rollenspiele immer rein mit so einer Vorstellung von einer Rolle, die ich halt spielen will. Und ich sage, ich möchte wirklich ein Schmied spielen. Wie viel Spaß macht das? Und das ist einfach meine Sorge. Du hast dann diese paar Perks, die bringen dir dann, am Ende bringt dir wahrscheinlich alles ein bisschen mehr Geld. Dann kannst du dir Häuser kaufen und irgendwann hast du ein System, das dich halt selbst befüttert und bist eh steinreich.
Ja.
Und dann, ja, kannst du einen Stadtschreier beschmieren.
Ja. Und dann fängst du wieder von vorne an. Aber wenn du einen Schmied spielen willst, dann würdest du halt auch Kingdom Come spielen. Also auch da, das ist halt, du hast halt für vieles von dem, womit sie Werbung machen, hast du schon sehr, sehr gute Spiele, die das halt wahrscheinlich besser machen.
Ja, also ich weiß auch, ich will da jetzt auch nicht zu negativ klingen, weil man gerät dann auch schnell in die Falle, dass man sich auch für seine Meinung rechtfertigen will, logischerweise. Es kann ja auch sein, dass ich mich da irre. Mir geht es nur einfach darum, dass ich halt bei dieser Demo relativ viele so Warnsignale wahrgenommen habe, die ich bei vielen Spielen wahrnehme, die mit sehr großen Zahlen um sich werfen und mit solchen Systemiken. Und das, was ich eigentlich bei sowas sehen will, ist genau das, was du halt angesprochen hast, Micha, diese, wie greift es zusammen mit der Story? Ja, das sind eigentlich die entscheidenden Sachen. Und wo ich sage, das müsst ihr halt mir ein paar Monate vor Release eigentlich zeigen. Und da bin ich einfach gerade an einem Punkt, wo ich sage, ich mahne da einfach nur zur Vorsicht, bevor wir diese Fragen beantwortet haben, da jetzt nicht irgendwie die Katze im Sack zu kaufen.
Dann wäre da jetzt auch meine Frage, weil ihr das vorhin schon mal kurz angerissen habt, die Verschiebung des Release-Zeitpunkts. Glaubt ihr, dass es jetzt wirklich nur an GTA liegt oder dass da doch vielleicht auch noch mehr dahinter steckt, dass sie halt gemerkt haben, okay, wir brauchen noch mal ein Feedback zu dem, was wir jetzt aktuell haben?
Kann sein, ne? Weiß man nicht. Also GTA wird eine sehr große Rolle spielen. Die Asha Sharma hat ja auch in einem Interview mit Bloomberg gesagt, als sie angesprochen wurde eben auf die Fable-Verschiebungen auf GTA, hat sie eine sehr konzerngeprägte Antwort gegeben und gesagt, ah ja, also GTA ist natürlich sehr wichtig, weil es nicht nur ein Spiel ist, sondern ein Teil der Kultur. Also es ist Gegenwartskultur, GTA, und wir wollen das als Plattform Xbox natürlich bestmöglich unterstützen. Lol, als würden sie als Xbox dazu beitragen, GTA mehr Sichtbarkeit zu geben, wenn sie Fable verschieben. Humbug, ja, Humbug, kompletter, ja. Humbug. Also sie machen das natürlich, weil sie befürchten, dass die Verkäufe, sobald GTA draußen sind, die Verkäufe von allem anderen. Natürlich ist Fable ein anderes Spiel als GTA, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber wenn GTA rauskommt, wird das halt so groß sein und so viel Platz einnehmen in der Aufmerksamkeit der Leute. Und das sehen wir ja auch durchaus bei anderen Entwicklern, dass alles andere, wenn es nicht Devolver ist, die sagen, wir bringen da extra ein Spiel raus zu GTA, weil wir Devolver sind und Gonzo und verrückt. Alles andere wird sehr wenig Rampenlicht haben, einfach in dieser Zeit, weil GTA halt so groß ist. Heißt nicht, dass GTA gut wird. Es wird noch mehr Rampenlicht haben, wenn es Schrott wird. Ja, oh ja. Dann wird es noch mehr zu besprechen geben in dem Zeitraum. Aber klar, ob es jetzt auch Probleme gibt bei Fable selber in der Entwicklung. Wir haben ja durchaus in den letzten Jahren aus dem Studio sickern hören, dass sie Probleme haben und hatten. Sonst hätte es ja nicht so lange gedauert, seit der Ankündigung 2020, bis es 6 Jahre später endlich mal Gameplay gibt.
Ja.
Also es mag durchaus sein, dass es da auch, und das ist ja meine Sorge immer, wenn wir drüber reden, ne, wo ist der Fokus und was ist jetzt eigentlich das, was das Spiel machen soll. Es mag durchaus sein, dass es da konzeptionelle Auseinandersetzungen gab. Ne. Wir wissen ja von anderen Studios, dass es manchmal auch innerhalb von Teams Strömungen gibt. Das eine Team will lieber ein klassisches Fable machen vielleicht, das andere Team will lieber ein Witcher machen. Mhm. Und dann sitzt du da als Teamleiter und sagst so, oh, ihr habt beide recht, all meine Kinder sind die besten Kinder, ja, und machen wir nicht beides. Ich glaube, wir kriegen es hin. So, aber das ist jetzt idle speculation. Ne? Am Ende glaube ich, dadurch, dass der Release jetzt erst so kurzfristig verschoben wurde, ich meine, September ist jetzt auch schon in 3 Monaten, glaube ich, müsste es ja an sich schon relativ weit fortgeschritten und ziemlich fertig sein.
Ja.
Und sie werden jetzt halt diese 6 Monate damit verbringen, es zu polishen. Ich glaube, in 6 Monaten kannst du kein anderes Spiel draus machen. Also sie werden jetzt nicht sagen, wir sammeln jetzt das Feedback und dann arbeiten wir es noch ein. Und stimmt, Demi hat gesagt, die Lebenssimulation ist so oberflächlich, da hat er recht. Lass es nochmal. Ja. Wir müssen Megan eine Hintergrund. Es wär cool, wenn sie jetzt Megan noch eine Hintergrundgeschichte
geben.
Schneiderin. Okay, dann Playground Games.
Ja.
Dann wirklich, das ist die 95er-Wertung, wenn ihr jetzt noch hingeht und dieser Schneiderin eine Geschichte gebt, einfach um es uns zu zeigen. Top. Also das würde ich feiern. So, aber das werden sie nicht machen. Ne? Ja. Also sowas, die Sachen sind abgeschlossen. Ja, schade.
Ich kann mir das bei Fable aber auch wirklich vorstellen, was du meinst mit diesen konzeptionellen Auseinandersetzungen, weil ich selbst nicht wüsste, wenn man mich fragen würde, für wen macht man ein Fable heutzutage? Ja. Ich wüsste selbst nicht, wie ich das beantworte. Also machst du wirklich das, was die Fans von damals unbedingt wollen? Sind das noch genug? Mhm. Ja, war Fable jemals groß genug für das, was Microsoft gerade braucht? Also ich meine, sie sind ja gerade sehr, sehr, du merkst ja gerade, sie wollen ihre Plattformidentität stärken. Ja, sie ja auch Gears of War Xbox-exklusiv und wir wollen wieder mehr System-Seller haben und wir wollen die System-Seller auch wieder wachsen lassen. Wir machen ein Remake zu Halo, um die Halo-Marke mal wieder zu stärken, um alle mal wieder in ein Boot zu holen. Auch Gears, sehr, sehr klassisch, alle wieder in ein Boot holen, Charaktere von früher zurück. Und bei Fable denke ich mir, okay, machst du das jetzt für die paar Fable-Fans, die es noch gibt? Oder machst du ein Open-World-Rollenspiel für die Witcher-Fans, die halt noch warten müssen, bis Witcher 4 rauskommt und die vielleicht seit Baldur's Gate irgendwie auf dem Trockenen sind oder so, wie auch immer? Also ich kann einfach verstehen, ich wüsste auch nicht, wie ich die Frage beantworte, jetzt aus so einer Business-Perspektive, was ich einem Team raten würde zu machen. Weil die Fable-Marke selbst, ich finde es interessant, wie viele Leute, du hast es ja in der Anmod auch durchgehen lassen, so extrem starke Erinnerungen an Fable 1 haben. Ich habe das damals gespielt. Ich fand das okay.
Ja.
Ich fand es ein bisschen albern, dass ich so schnell halt als alter Mann da rumgelaufen bin mit Teufelsohren. Und die Story war halt nett und so, aber das war jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, ich habe das auch in meiner Teenie-Zeit gespielt, was mich in irgendeiner Form so geprägt hätte, wie ein Gothic oder so. Da sieht man es auch gerade. Aber ich finde es interessant, dass ich das doch auch irgendwo unterschätzt habe, was für einen Stellenwert das bei vielen Leuten noch hat. Weil Fable 2 und Fable 3 waren ja dann ganz lange Xbox-exklusiv oder sind es auch, glaube ich, geblieben oder man weiß gar nicht. Aber Fable 2 zumindest, deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Ja. Also ich fände es übrigens cool, wenn man im Spiel auch altern würde und dann die Kinder weiterspielt. Das habe ich schon mal gesagt, diese Hypothese.
Ja, wie bei Medieval Dynasty oder so.
Ja, genau, cool. Eben, dass du dann, das wenn du Kinder cool. Und wenn du keine Kinder hast, ist halt Game Over. Wie im echten Leben. das nur kurz, musste ich nur kurz dran denken, als du Altern gesagt hast. Ich glaube, das ist aber das Pudels Kern ist tatsächlich, ne, sie brauchen halt eine Begründung dafür, warum das Spiel Fable heißt. Und das ist, die Begründung ist diese Lebenssimulationsebene und diese Interaktivität, weil das ist das, was, das ist halt die Seele von Fable tatsächlich. Das ist das, was du möchtest, wenn du hörst Fable. Aber gleichzeitig muss ja irgendwann jemand mal gesagt haben, okay, wisst ihr, was total angesagt ist jetzt? So düstere Open-World-Rollenspiele mit Entscheidungen. Ne? Und wir haben doch diese Marke noch, Fable. Und dann so, ja, aber Fable ist keine Marke für düstere Open-World-Rollenspiele mit, also ja, ein bisschen düster angehaucht war es ja dann, aber manchmal. Aber
ja, auch im ersten Teil, ehrlicherweise, ganz am Anfang wird ja erstmal deine komplette Familie getötet. Also so düster.
Wie im echten Leben. Ja. Nein, aber ja, genau. Also es hatte natürlich schon düstere Ebenen, aber natürlich nicht wie in The Witcher. Ne?
Ja.
Dann überlegst du halt, okay, wie kriege ich quasi diese bekannte Marke, die wir jetzt ja natürlich haben als Microsoft und in die wir schon viel Geld investiert haben und die wir gerne zurückbringen möchten, unter einen Hut mit dem, was die Leute da draußen, TM, das ist natürlich auch keine uniforme Masse, aber was man vielleicht glaubt, dass die Leute da draußen von einem modernen Rollenspiel erwarten, nämlich halt auch ein Baldur's Gate, ne? Krasse Geschichten, krasse Charaktere, Momente, die dir in Erinnerung bleiben, ne? Wo du noch Jahre später denkst, oh, hätte ich nur damals XY gerettet und nicht YX. Ne? Okay, aber jetzt ist es ja ein Fable. Also wie passt das zusammen? Wie machen wir ein modernes Rollenspiel und gleichzeitig ein whimsical, lustiges Lebenssimulationsrollenspiel? Ich habe da auch keine Antwort drauf.
Ja.
Also es ist eine wahnsinnig schwierige Balance. Und ich glaube, das erklärt jetzt am Ende auch, warum es eben diese zwei Seiten gibt, die uns gezeigt werden. Einerseits diese düstere, klassischere Rollenspielseite, andererseits eben diese bisschen diese sandboxige Lebenssimulation.
Ja, und dann sagen sie halt immer mal wieder so, schaut mal, hier sind Dämonentüren. Für die Leute, die halt noch Fable-Fans sind, schaut mal, das kennt ihr noch. Und hier ist ein Jack of Blades, weil, schaut mal, den kennt ihr noch. Das ist halt, also, ich habe gerade das Gefühl, sie versuchen alle abzuholen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie das hinbekommen, alle abzuholen, weil selten holt ein Spiel alle ab. Also eigentlich nie.
Ja, gut,
also, aber so sieht's gerade aus. So, hey, hier, Witcher-Fans, wir sind für euch. Und hey, hier, alte Fable-Fans, wir sind auch für euch. Und hey, hier, Lebenssimulations-Fans, auch für euch haben wir was. Und das ist, es ist einfach ein bisschen viel. Und dann kommt noch dazu, das wurde auch gerade schon im Chat ein bisschen geschrieben, es gibt eine 99€ Premium Edition des Ganzen, die halt auch echt nicht so günstig ist. Also das ist schon eine Menge Geld, die man da dann ausgibt und mit 5 Tage Early Access. Was haltet ihr von diesem Konzept, das jetzt die da fahren mit Playground?
Also meinst du Advanced Access jetzt im Speziellen?
Oder? Ja, also die 5 Tage Early Access für 99€.
Ist da auch dieses Add-on noch mit drin, das sie schon angekündigt haben?
Ich glaube ja.
Ja, ich meine, das muss man halt immer sagen, wenn halt wirklich ein Add-on schon mit drin ist und du quasi den Season Pass mitkaufst, kommt es immer drauf an. Ich prinzipiell finde dieser Advanced Early Access, das ist halt Marketing-Gimmick, ne? Also am Ende.
Ja, ist dumm. Also ich meine, ne, warum sage ich, das Spiel kommt am 23. raus, wenn es dann eigentlich am 18. rauskommt? Halt, 23 minus 18, ja, war richtig. Also das ist doch Käse. Also ich finde das absolut einen totalen, komplett Käse. Ja. Es ist nur eine Möglichkeit, Spiele teurer zu machen. Ja, das teurer machen, ohne was dazu zu geben, bei The Outer Worlds ist gescheitert. Outer Worlds 2, da wollten sie ja auch 80€ für haben, das hat dann nicht so gut funktioniert. Jetzt sagen sie, okay, dann sind es halt 90€, dafür spielst du es 5 Tage früher und alle so, yay! Nein, ich glaube, nicht alle sagen yay, sondern eher vielleicht ein paar. Ich verstehe es, die Entwicklungskosten steigen. Ja. Auch da wieder der Schreier, diesmal Jason, nicht der Dorfschreier, der deinen Ruf ändert, sondern Jason Schreier hat mehrere Videos drüber gemacht, warum das so ist, wo die Kosten herkommen und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie natürlich auch da einen Druck haben, einfach drauf gucken zu müssen, wie viel Geld machen wir damit, wie viele andere auch. Ist ja jetzt kein exklusives Microsoft-Phänomen, muss man auch sagen, sondern aktuell halt einfach ein Trend. Und der aktuelle Trend, wie man es halt versucht, ist die Access, Advanced Access und Day-One-DLC. Der Day-One-DLC ist auch wieder da, dann quasi, den gab es ja auch eine Zeit lang. Genau, künstliche Verknappung im Prinzip. Ja, Mai.
Ja, ist halt auch da wieder schade, wenn man andererseits dann man nimmt es immer wieder gerne als Beispiel, Claire Obscure sieht, was halt für 40 Euro verkauft wird. Und ich finde jetzt, ein Fable sieht jetzt nicht wirklich besser aus als ein Claire Obscure. Klar, will was anderes und ist viel größer mit den ganzen Mechaniken, die sie zumindest ankündigen, theoretisch. Dass halt jeder Charakter seine eigene Story hat und so. Das war jetzt bei Claire Obscure nicht so, dass du mit jedem quatschen kannst und jeder erzählt dir was. Aber trotzdem verstehe ich schon Leute, die auch sagen, dann gebe ich halt lieber die 40 Euro für ein Claire Obscure aus als 100 Euro für ein Fable.
Das ist ja okay. Ich meine, im Game Pass wird es ja auch sein.
Ja, das muss man das, das andere. Auch sagen. Das muss man.
Genau, und dann nach 5 Tagen hast du es ja dann. Ja. Also das ist halt immer die, okay, wenn Leute halt, das ist ja, die spielen ja damit, mit dieser Vorfreude, dass Leute halt sagen, okay, ich muss vom Anfang an Teil der Debatte sein. Ja. Deswegen muss ich es von Anfang an spielen. Plus Content Creator wollen es natürlich spielen, um dann irgendwie alle zu heiraten. Von Anfang an nicht, dass sie es kaufen müssten, aber wir auch nicht, Fairness halber, ja, ne, natürlich. Damit spielen sie halt einfach und ja, das ist jetzt auch kein neues Phänomen, das kennen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren.
Man darf auch nicht unterschätzen, wie stolz dann wiederum die Die-Hard-Fans sind, die dann so. Also was für mich so ein augenöffnender Moment war, als ich da im Saal saß, ja, da war ja die, ne, das Xbox Showcase, da hatten sie ja ein paar Reihen gefüllt mit Fans, die halt ganz vorne sitzen durften, was ich prinzipiell super cool finde, dass sie da auch Fans die Möglichkeit geben. Die haben am Ende sogar eine Xbox geschenkt bekommen, ja, das ist auch sehr cool, ja, für sie. Was für mich so augenöffnet war, als Microsoft die Asche angekündigt hat, ich weiß gar nicht, ob das noch übertragen wurde, doch, das wurde übertragen, das ist halt, sie hat im Nachhinein nämlich noch an die Leute halt im Prinzip kurze Rede gehalten und meinte, wie sie es finden würden, dass das Xbox exklusiv ist, das Gears. Und der ganze Saal hat gebebt vor Jubel. Und das ist was, wo ich dachte, ja, streng genommen wird ja niemand gewinnen, als Spieler gewinnt oder Spielerin gewinnt niemand irgendetwas dazu durch diese Exklusivität. Weil auf der Xbox wäre es ja sowieso gekommen. Es wird nur jemandem was weggenommen. Und trotzdem wird es halt so sehr als Gewinn wahrgenommen, das auf der Xbox zu haben, weil man so stolz ist, Xbox-Fan zu sein und so, dass es einen inhärenten Wert für sich erschafft. Und das war was, ich hätte nicht gedacht, dass die Resonanz darauf so positiv ist. Weil für mich ist das halt sowas, da wird halt Leuten wieder was weggenommen. Mhm. Wie wollen sie das in der PR drehen, dass es halt nicht irgendwie, ja, aber ja, so kannst du es halt drehen, dass es eher sowas ist, wir stärken halt die Identität, wir stärken unsere Core-Fanbase, ja, und so machen sie es halt auch beim Advanced Access. Das ist was für die Leute, denen halt Fable wirklich viel bedeutet. Ja, und das ist ein erlauchter Kreis, der dann für 40 Euro Aufpreis oder 20 Euro Aufpreis dann da rein kann und dann ja, machen sie es halt, ne?
Immerhin kommt's auch noch für die PS5. Aus der, ja, Nummer kommen sie, ja, nicht mehr raus. Die, ja, Verträge sind unterschrieben. Ja. Ascha, da kriegst du es nicht mehr weg. Voraussichtlich.
Voraussichtlich, mal gucken. Ja.
Ja, zumindest hoffen wir das. Also das kommt noch. Und ich muss vielleicht noch mal eine positive Note zum Ende, weil ich freue mich tatsächlich auch drauf, dieses Spiel wirklich mal in den Händen zu haben,
100%.
Auf dieses Pferd zu steigen, mhm, einfach loszureiten, yeah, und zu schauen, was diese Welt mir bringt. Die Gefahr ist da, dass ich dann da sitze und sage, oh, das war's. Mhm. Die Gefahr ist da. Es gibt aber genauso die Chance, dass ich da sitze und sage, geil.
Ja.
Geil. Den Riesen bringe ich um. Ja. Oder das Schwein esse ich. Ja. So. Also, das, was schade ist jetzt an diesem Summer Game Fest insgesamt, ist halt, dass ich mir gewünscht hätte, diese Frage beantworten zu können. Ne? Mhm. Freut mich jetzt wirklich drauf oder nicht? Das können wir nicht. Ne? Also nur zumindest noch keine abschließende Antwort können wir erst geben, wenn es dann wirklich da ist. Ja. Aber wir hätten halt gehofft, ein paar mehr Argumente an der Hand zu haben, was das angeht. Das hat jetzt halt nicht geklappt. Trotzdem, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, ich freue mich mehr auf Fable von dem her, was das Spiel sein könnte, wenn es kommt, als auf GTA.
Ja. Da bist du nicht der Einzige, dem es so geht.
Ja, ist so. Ja. Bei GTA weiß ich doch, was es ist. Ja. Es ist halt hier Gangster-Story, ja, vielleicht ein bisschen cooler inszeniert und mit irgendwelchen Social-Media-Sachen, die man mit dem Handy machen kann. Und den alten Rockstar-Missionen. Hier, folge dem kaputten Helikopter.
Ja. Ja?
Ihr seid mir zwei.
Nein, aber auch da habe ich online mehrere Leute gesehen, die gesagt haben, ja, Halleluja, da freue ich mich jetzt mehr drauf als auf GTA, weil das halt eher ihr Spiel ist. Auch da, weil es halt einfach Leute gibt, die sagen, ich will halt kein Gangster spielen, ich will halt meinen Helden oder meinen Schurken in meiner Fantasy-Welt spielen, ich will meinen Riesen besiegen. Andererseits gibt's halt auch ganz, ganz viele andere, die dann sagen, nö, ich freue mich auf GTA, ich freue mich auf beides, ich möchte beides spielen und ich find's gut, dass es nicht gleichzeitig rauskommt, weil sonst, what the, also wie? Das ist schon mal ganz gut. Danke an der Stelle, dass Fable das Feld geräumt hat.
Ja, wobei, da bin ich sauer, weil jetzt kommt ja, ich hätte mich gefreut, wenn es im September kommt.
Ah, nein.
Weil jetzt
nein.
kommt es ja, naja, okay, es kommen noch ein paar andere Sachen im September. Die jucken mich alle nicht. Diese ganze andere, der ganze andere September-Krempel ist doch wurscht. Jetzt kommt es Anfang 2027 zusammen mit Exodus und The Expanse.
Ja.
Zwei anderen Singleplayer-Rollenspielen, auf die ich mich auch sehr freue, bei denen auch noch viel schief gehen kann, ne, das sei dazu gesagt. Aber was soll denn das machen? Also ich kann doch nicht Fable spielen, Exodus und The Expanse.
Aber der ganze September ist voller Spiele-Releases. Also an der Stelle.
Ja, Blood of Dawnwalker kommt auch noch.
Blood of Dawnwalker ist auch ein, und das schlägt auch in diese düstere Rollenspiel- Kerbe auf jeden Fall rein, Fantasy-Bereich. Ich glaube, ein Blood of Dawnwalker wird eher mit einem Fable konkurrieren, als jetzt ein Exodus. Von den Fans her. Von dem, was die Leute wollen. Aber mal sehen, wer weiß.
Also sie haben übrigens mir noch versprochen, dass ich dieses Kapitel auch als spielbare Demo bekomme.
Oh, okay.
Noch ist es nicht da, aber sobald es da ist, werde ich versuchen, die Schneiderin zu heiraten.
Ja, bitte.
Um dahinter zu kommen. Und dann wirklich auch mal dahinter zu kommen, warum sie reiche
Schatz,
Leute
warum
nicht
hast
mag.
Du reiche
weißt du, was sie machen müssten? Einfach wie bei Where Winds Meet so eine KI drunter legen, die halt dann on the fly, während du mit der redest, Geschichten erfindet.
Ja.
Auch mit so einer Spracheingabe, dass du dann mit ihr reden kannst. Megan erzählt, nee, sie heißt ja nicht Magne, die Schneiderin. Ja, genau. Ja. Erzähl mir deine Geschichte. Was ist in deinem Leben schiefgelaufen, dass du deinen Beruf so sehr hasst jetzt?
Ich habe mir da sogar die Namen gemerkt, weil es mich einfach nicht losgelassen hat.
Wir
werden sie finden. Wenn wir dieses Spiel haben, werden wir sie finden und mit ihr reden.
Und heiraten, sehr wichtig.
Heiraten, Kinder kriegen, ein gemeinsames Leben aufbauen.
Ich habe meine Auserwählte schon gefunden.
Und dann reden. Das sagt auch viel über so Beziehungen aus, wenn du einfach sagst, wir heiraten, wir kriegen Kinder erstmal an alles, ziehen gemeinsam ein Haus. Und dann reden wir und ich will ihre Hintergrundgeschichte erfahren. Das ist wie in so einem Reality-TV-Format. So.
Ja, Temptation Island. Wir schauen erstmal.
Genau.
Oder wie war das Hochzeit auf den ersten Blick? So in der Richtung.
Genau.
Ja.
Hochzeit auf den ersten Blick, Fable Edition. Das ist der Gronk-Stream dann.
Ja, das wahrscheinlich ist das dann der Gronk-Stream. Also bedeutet aber, heiraten und so werdet ihr trotzdem auch tun in Fable. Also diese Lebenssimulation ist für euch schon auch was ihr als Teil dieses Spiels wichtig findet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich liebe Lebenssimulationen. Also ich finde auch den Gedanken, in Fantasy-Rollenspielen mit sowas zu interagieren, super cool. Ich liebe auch Housing und alles drum und dran. Und gerade deswegen, vielleicht ist da meine Perspektive auch irgendwie zu abgedreht, aber deswegen habe ich mir einfach ein bisschen mehr erhofft, nach so vielen Jahren seit Fable 1, dass mir zumindest in Aussicht gestellt wird, da auf eine interessantere Art und Weise mit zu interagieren.
Ja.
Weil auch, was sie gezeigt haben mit dem Häuserkauf, ist halt, okay, du kaufst dann halt ein Haus und wirklich interagieren kannst du aber auch nicht groß damit. Und da denke ich mir, da sind andere Spiele mittlerweile so viel weiter. Klar, die haben auch den Schwerpunkt da drauf. Aber hätte man von dem Kuchen nicht einfach noch so ein bisschen mehr sich abraspeln können. Ja.
Ja. Ich finde auch, was du vorhin gesagt hast, ne, irgendwann gehören mir halt einfach alle Häuser.
Ja.
Na, dann ist es halt einfach nur noch, dann gehören mir alle Läden, dann gehören mir alle Häuser.
Dann hast du halt jeden geheiratet.
300
dann?
Stunden, ja genau. Und mir gehören alle Menschen. ja, ich glaube, so funktioniert ja eine Ehe, ne, das gehört mir dann.
Und dann brichst du jemandem das Herz und gehst zum Stadtschreier. Und dann
lässt es lassen. Dann dreh dich ein Huhn, geh zum Stadtschreier. Was ist denn, gibt es noch irgendwie eine Endgame, also ich meine, ich will ja jetzt nicht bei Singleplayer-Spielen von Endgame anfangen zu reden. Reddit brennt jetzt schon, wenn es geklippt wird. Aber gibt es noch irgendeine Endgame-Ebene dazu? Mhm. Ne? Gibt es irgendeinen Money-Sink, auf den ich hinarbeite? Irgendwas, was am Ende so, ich meine, in Fable 3 konnte man König werden.
Mhm. Ja.
Kann ich König werden in diesem Rattenloch?
Wer weiß?
Und das ist nämlich auch was, was wir dann natürlich gefragt haben. Wenn du halt zum Beispiel kannst du Ortschaften in Richtungen entwickeln. Wie ist das, wenn du halt wenn du dieser großen Stadt halt anfängst, dir ein ganzer Stadtteil gehört, kannst du das in eine Richtung entwickeln? Und da gab es halt wieder keine Antwort.
Gott,
das ist halt was, wo ich denke,
Also König muss schon sein, finde ich.
Also auf jeden Fall mindestens.
Erst eigentlich mit alle heiraten, dann bin ich ja eh.
Dann bist du
was
ja
wollen sie denn dann machen? Dann bin ich halt einfach ihr König.
Du hast halt einfach dein Harem, dann bist du eher so.
Ja, aber mein Harem sind halt alle 1000 NPCs, all meine Untertanen oder so.
Kalif Micha.
Also das ist auch nur so ein bisschen, was ist das ultimative Ziel? Ja gut, die Story durchzuspielen.
Ja, ich denke, das ist das ultimative Spiel.
Rache
Ziel
und
eines
oder Volkes. Was anderes zu finden, keine Ahnung.
Die Frage ist halt jetzt am Ende, also ich glaube, wir sind uns einig, es sind noch sehr, sehr viele Fragen offen, um jetzt schon abschließend zu sagen, das wird gut oder das wird schlecht.
Ja.
Also sie haben halt einfach eigentlich jetzt die Möglichkeit gehabt, was zu zeigen und haben dafür noch zu wenig gezeigt, um diese Frage zu beantworten, ob dieses Fable jetzt wirklich auf dem Weg ist, Core-RPG-Fans zu begeistern. Das wird sich zeigen. Ich glaube, da brauchen wir einfach noch mehr. Mal sehen, ob da auf dem... Glaubt ihr, dass wir auf der Gamescom noch mehr bekommen? Da nochmal vielleicht, dass wir da dann die Antwort haben.
Ich hoffe es mal.
Opening Night kann ich mir das schon vorstellen, ja.
Opening Night oder im exklusiv im GameStar-Stream,
ja.
Könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja.
Einfach Heirats-Challenge im GameStar-Stream, ja.
Ja. Wie viele Leute können wir innerhalb von einer Stunde heiraten?
Go!
Ja. Oh, das wär, ich würde es mir anschauen.
Ja, definitiv.
Ohne Stadtschreier, ja.
Ohne Stadtschreier zu benutzen, ja. Genau. Das wäre spannend. Es muss ja durchaus mit diesem Moralsystem auch Leute geben, die dich nur heiraten, wenn du ein Arsch bist.
Mhm.
Ne, weil sie halt sagen, okay, ich schätze halt all die fürchterlichen... Also die fürchterlichen,
da fragt man, warum?
Ja. Fähigkeiten. Ja,
dann kommt ja keine Antwort.
Ja.
Vielleicht gibt es Leute, die einen nur heiraten, wenn man schon verheiratet ist. Nee, ich mag nur eine Multi-Ehe
führen. Geht das überhaupt? Weißt du, wissen wir ja gar
das
nicht, ob man
nicht.
Multi-Ehen
stimmt.
haben kann
stimmt,
oder ob du nur
nicht.
Monogam leben kannst.
Ja. Das sind all diese Fragen,
all diese Fragen werden wir ergründen auf der Gamescom oder spätestens am 23. Februar 2027.
Ja.
Halten wir am 18.
Oder
das hat ja Early Access.
Doch einfach ein Forza ist mit Fable Skin.
Ja. Und hier sind unsere Pferderennen.
Ja.
Und dann ist alles Pferderennen die ganze. Und dann kannst du mit dem Pferd so den Zaun abreißen und so einen Baum kriegst umrennen
dafür,
und so
ja.
und kriegst Punkte dafür und alle sind glücklich.
Es gäbe auch dafür sicher Fans, die genau das machen wollen würden.
Definitiv.
Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr jetzt nach allem, was ihr bisher gesehen habt, Bock auf Fable habt. Ich glaube, wir sind alle noch, wir schauen es uns auf jeden Fall an, also auch rein beruflich. Wir haben durchaus Bock, mehr zu sehen. Ob wir dann am Ende halt davon überzeugt sind, das bleibt abzuwarten. Ich bedanke mich jetzt bei euch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Fragen, die wir haben, halbwegs zu beantworten, so gut wir es halt konnten. Danke, Dimi, dass du uns deinen Einblick gegeben hast. Und ich bin mir sicher, du bist nicht der Einzige, dem es so geht da draußen. Auch wenn das Erste, was wir jetzt gesehen haben, sehr positiv war, da wird es sicher andere geben, die dann auch sagen, ja, okay, da hat er schon einen Punkt. Da bin ich mir sicher.
Ich habe Jetlag, ich träume das hier eh alles nur.
Ja, das stimmt. Du weißt gar nicht, was passiert morgen. So, hä, wann habe ich eigentlich diesen Talk über Fable?
Ja, genau.
Und danke natürlich auch an Micha für deine
sehr gern.
Begeisterung, die du jetzt schon mitbringst für
ich
das Ganze.
Ich habe Bock aufs Hühnertreten.
Verstehe ja,
die wichtigste Frage ist jetzt erst am Ende gestellt worden hier in unserem Live-Chat, nämlich kann man auch vom Pferd aus Hühner treten?
Oh, das müssen wir ausprobieren.
Ja.
Das ist, nachdem wir die Schneiderin
geheiratet
haben.
Ich kann immerhin Leute in Hühner verwandeln ja mit Magie und die dann treten. Also da fängt es schon mal gut an.
Und das jetzt noch auf einem Pferd?
Peak. Werden wir sehen.
Dann 95er Wertung.
Mhm. Ja.
Dann auf jeden Fall.
Ja.
Vielen, vielen Dank und euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Danke, dass ihr da wart. Und so beginnt unsere Geschichte in Fable, indem wir versuchen, diese Fragen zu beantworten. Irgendwann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.